Warum ich die Bibel liebe? Wir können ja mal die PowerPoint auch zeigen. Ich liebe die Bibel, ja, weil ich dort Menschen begegne, die ganz nah dran sind an den historischen Ereignissen, die, um auch überprüfen zu können, was uns gelehrt wird. Und ich liebe die Bibel, weil ich eingeladen werde in eine persönliche Beziehung zu Gott. Es ist kurios, als ich getauft wurde als Teenager, habe ich von meinen Eltern eine Bibel geschenkt bekommen. Ich weiß noch, wie die duftete, in diesem roten Ledereinband mit dem Goldschnitt. Und das war eine doppelte Liebe. Einmal Liebe zu Christus durch die Taufe, aber auch die Liebe zu dieser Bibel, die dann aber auch erkundet werden will. Inzwischen zeigt diese Bibel massive Auflösungserscheinungen, weil die ist eben auch gut in Arbeit gewesen. Es gibt viele gute Gründe, die Bibel zu lieben. Schauen wir mal weiter und hören mal den Predigttext dazu. Der Predigttext stammt aus dem Lukasevangelium und ist der sogenannte Prolog des Lukasevangeliums. Lukas schreibt, schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ. Und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde. Die sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Auch ich bin in all dem noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, sehr geehrter Theophilus. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Schauen wir mal weiter. Ich finde es ja spannend, dass heute Gäste aus Texas hier sind. Das wusste ich vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Jefferson-Bibel kennt, von Thomas Jefferson, einem der amerikanischen Präsidenten. Der hat mal eine Bibel geschrieben, oder besser gesagt zusammengestellt. Und zwar unter dem Titel The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Die Lebensgeschichte und Lehren von Jesus von Nazareth auf Deutsch. Jefferson hat Ausschnitte aus dem Neuen Testament neu geordnet. Er hat die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge versucht darzustellen. Er hat aus 4 Evangelien 1 gemacht, mit 17 Kapiteln. Er hat alle Wundererzählungen getilgt, alles, was prophetisch war, gelöscht, alles, was mit Engeln zu tun hat, draußen gelassen. Er hat die Auferstehung Jesu nicht hineingenommen. Die Auferstehung ist in der Jefferson-Bibel nicht enthalten. Für ihn ist Jesus tot und begraben. So endet The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Schon viele haben es versucht. Thomas Jefferson hat es auch versucht. Und nach seiner eigenen Einschätzung sagt er, das ist das schönste Stück Ethik, was es gibt. Das ist ein Beweis für wahres Christsein, die Jefferson-Bibel. Das ist das Dokument der reinen Lehre. Und vor allen Dingen ist alles rational erklärbar. Jefferson war Kind der Aufklärung, Kind seiner Zeit. Ab 1804 hat er an dieser Bibel gearbeitet. Die Hauptarbeit geschah 1819/20, also vor 200 Jahren. Ziemlich genau hat er die Hauptarbeit daran geleistet. Er hat 6 verschiedene Bibelexemplare genommen, 2 griechisch-lateinische, 2 französische, 2 englische, weil er versucht hat, das als Grundlage zu nehmen. Er hat Rasiermesser scharf, und das sieht man hier noch, teilweise sieht man die Schnitte auf der rechten Seite, ich weiß nicht, wie groß das sichtbar ist, Rasiermesser scharf, die Bibel seziert und neu zusammengestellt, hat Passagen ausgeschnitten und einem leeren Buch neu zusammengeklebt. Er hatte das übrigens nicht zur Veröffentlichung vorhergesehen, das war sein Ding, was er nur im Freundeskreis teilen wollte. Aber ab 1902, also vor etwas über 100 Jahren, wurde diese Jefferson-Bibel gedruckt, veröffentlicht und als Geschenk für neue Kongressmitglieder überreicht. Der Text der Jefferson-Bibel ist übrigens im Internet frei verfügbar, falls da jemand mal nachschauen möchte. Schon viele haben es versucht. Schauen wir mal weiter. Was unterscheidet eigentlich den Lukas mit seinem Evangelium von Jeffersons Life and Morals? Jefferson schneidet aus und scheidet aus Lukas trägt zusammen. Jefferson stellt neue Zusammenhänge her durch Reduktion. Lukas sieht den großen Zusammenhang. Jefferson scheidet alles Übernatürliche aus. Lukas stellt gerade das Übernatürliche heraus. Alleine die Geschichte der Ankündigung der Geburt Jesu und auch von Johannes dem Täufer haben ja doch etwas sehr Übernatürliches. Jefferson stellt Puzzleteile her und fügt sie dann nach Gusto zusammen. Lukas nimmt die ihm gegebenen Puzzleteile auf und ordnet sie um ein Zentrum an, deswegen auch das Puzzlestück mit der anderen Farbe in der Mitte. Das Zentrum des Geschehens, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, ist nicht Life and Morals von Jesus von Nazareth. Im Sinne einer Reduktion ohne Auferstehung. Das Zentrum des Geschehens ist Gott und das, was er unter Menschen geschehen ließ. Lukas schreibt das ja so, die Ereignisse in dem Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ. Gott steht in der Mitte des Geschehens und das drückt sich auch im Evangelium in der Bibel aus. Gott ist der Mittelpunkt und alles andere fügt sich drumherum ein. Das Leben Jesu, des Sohnes Gottes, die Lehre Jesu vom Reich Gottes, bis über Tod und Auferstehung hinaus. Und wie gut, dass wir Tod und Auferstehung auch dabei haben. Die Evangelien des Neuen Testaments, wie sie im Kanon der Bibel aufgenommen wurden, unterscheiden sich darin von den apokryphen Evangelien, die nicht in der Bibel zu finden sind, genau darin, in der Auferstehung. Wer die Auferstehung nicht dabei hat, braucht auch keinen Sonntag zu feiern. Jeder Sonntag erinnert uns daran, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und ohne Auferstehung brauchen wir keinen Sonntag feiern. Und unser Glaube wäre hohl. Wenn jemand seriös sein Evangelium aufschreibt, sieht er die Ereignisse im großen Zusammenhang. Und alles, was geschieht und sich ereignet, steht mit Gott im Zusammenhang. Darum geht es in der Bibel. Übrigens, zu den vielen, von denen der Lukas spricht, die es versucht haben, gehören auch Markus und Matthäus und Johannes, also noch drei weitere Evangelienschreiber. Also Lukas kennt nicht nur sein Evangelium und propagiert nicht nur seins. Ich finde es faszinierend und das macht für mich die Bibel sehr glaubwürdig, diese Großzügigkeit. Andere Evangelien zu kennen, auch stehen zu lassen. Lukas bekämpft kein anderes Evangelium, grenzt nicht aus, sondern sagt, das haben andere auch gemacht. Ich mach's auch. Und er beschreibt dann auch seine Motivation. Welche Großzügigkeit. Ich glaube, da können wir von Lukas viel lernen, dass auch unser eigener geistlicher, theologischer Horizont mal aufgerissen wird, dass es auch andere Dinge gibt. Ich war jetzt gerade von Donnerstag bis Samstag am Runden Tisch Weg der Versöhnung Österreich in Salzburg. Das ist Ökumene pur. Da öffnet sich mir ein Fenster zum Reich Gottes in dieser unendlichen großen Vielfalt, wo es Meinungen gibt, die ich nicht unbedingt teile, aber ich ihnen ihren Glauben glaube und merke, Gott ist im Mittelpunkt und er ist auch so erfahrbar. Die sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die gehören schon zusammen, weil sie Geschichten gemeinsam erzählen aus ihrer jeweiligen Perspektive. Das Schöne ist, dass Lukas das stehen lassen kann und seriös und tolerant arbeitet, weil es ihm nicht um sich selbst geht und sich selbst ein Denkmal zu setzen mit diesem Evangelium, sondern es geht um Gott. Und deswegen arbeitet er in dieser Weise. Ich glaube, da können wir von Lukas auch von unserem eigenen Horizont eine Menge lernen und uns immer wieder daran erinnern, einladen lassen. Schauen wir weiter. Lukas weiß, was er tut. Und er erklärt, wie er es tut. Und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde, schreibt er. Die sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Die Entstehungsgeschichte des Lukas-Evangeliums gleicht für mich einem Staffellauf. Am Start die ersten Jünger Jesu. Am Start die weiteren Jünger Jesu. Am Start auch die Eltern Jesu. Interessant ist ja, dass das Lukas-Evangelium auch die Weihnachtsgeschichte enthält, ebenso wie das Matthäus-Evangelium. Viele Menschen, die im Hintergrund stehen, diese Augenzeugen, die von Anfang an dabei waren, werden nicht namentlich genannt und kommen doch im Evangelium vor. Das sind die Leute, die in diesen Geschichten und Szenen vorkommen, die Lukas auch befragen konnte, wo er recherchiert hat. Dann geht die Staffel aber weiter. Das Lukas-Evangelium ist ja nicht unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu geschrieben worden. Da gingen ja noch Jahrzehnte ins Land. Das heißt, es gab schon die Christen der zweiten, sogar der dritten Generation wahrscheinlich. Das heißt, es gab weitere Jünger und Zeitzeugen, die ein Stück mitgelaufen sind mit ihren Vorgängern, wie es beim Staffellauf ist. Bei der Staffel, wenn einer diese Staffel, diesen kleinen Stab, der ist ja kaum zu sehen, wenn der den überreicht an den Nächsten, bleibt er nicht abrupt stehen, sondern läuft mit. Macht sogar Mut, gibt vielleicht noch Tipps, ermutigt, coacht ein Stück auch an dieser Stelle. Ähnlich ist es auch mit dem Lukas-Evangelium. Diese Staffel wurde weitergereicht und Leute sind miteinander gelaufen, bis zum Nächsten, der die Staffel übernommen hat und weitergelaufen ist. Und im Ende mündet das Ganze im Lukas-Evangelium, aber die Staffel wird sogar bis zu uns weitergereicht, wenn wir uns nämlich das Lukas-Evangelium anschauen, Bibel lesen und die Bibel liebgewinnen. Das Interesse der Augenzeugen war nicht, ihre eigene Geschichte schreiben zu lassen und sich einen Namen zu machen. Viele Namen hätte man gerne gewusst, auch aus der Kinder- und Teenagerzeit Jesu. Das fehlt. Es ist auch keine Autobiografie des Lukas, wie er Jesus irgendwie erlebt hat oder wo er sich selbst gut darstellt. Sondern Lukas schreibt davon von den Dienern des Wortes. Sie sind zu Dienern des Wortes gewesen. Das heißt, sie haben sich zur Verfügung gestellt, in den Dienst gestellt, Jesus, ihrem Herrn, und sie waren Staffelläufer bei der Weitergabe des Evangeliums. Sie haben den Stab mit dem Wort weitergegeben. Und sie haben sich vor allen Dingen selbst unter das Wort gestellt. Sie hatten das Wort eben nicht im Griff und unter Kontrolle, um sich damit über andere zu erheben und sie zu kontrollieren. Das heißt, eigentlich müsste eine Predigt ja nicht über einen Bibeltext geschehen, sondern unter einem Bibeltext stehen. Die Bibel ist für uns nicht beherrschbar, sondern sie ist für uns Grundlage für Leben und Lehre. Das heißt, wenn jemand predigt, nimmt er diesen Stab auf, der durch die Bibel an ihn weitergereicht ist und ist ein Staffelläufer im Dienst des Wortes, aber nicht über dem Wort, sondern unter dem Wort. Schauen wir mal weiter. Auch ich bin in all dem nochmal sorgfältig nachgegangen, schreibt Lukas. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. Lukas, könnte man sagen, will Qualität um jeden Preis. Und interessant ist, was am griechischen Text steht für Sorgfalt. Da steht das Wort akribos. Wer das Wort akribisch kennt oder Leute kennt, die akribisch arbeiten, der weiß, was das bedeutet. Das kann manchmal sehr nervig sein. Gleichzeitig wirkt es für hohe Qualität, wenn jemand akribos, also akribisch, recherchiert. Wenn er nachgeht, erkundet, keine Mühen scheut und sich das vielleicht sogar zum Lebenswerk macht. Und wenn ich das lukanische Doppelwerk sehe, das heißt die Apostelgeschichte, die ja das Lukas-Evangelium fortsetzt und also auch vom Lukas geschrieben ist, da schreibt jemand wirklich ein Lebenswerk, und zwar das Leben Jesu und das Leben der Gemeinde Jesu. Was für ein großartiges Werk. Und auch wenn Lukas hier vom Ich spricht, auch ich bin all dem nochmal nachgegangen, dürfen wir nicht vergessen, was er vorher gesagt hat. Die Augenzeugen haben es uns überliefert. Die Augenzeugen haben es uns überliefert. Sie sind Diener des Wortes geworden. Das heißt, Teamarbeit rund um das Material für einen großartigen Gott mit den Diener des Wortes. Wie ihr wisst, bin ich ja von Wien aus immer wieder nach Georgien gereist, um dort am theologischen Seminar in Tiflis zu unterrichten. Einer der Bischöfe in Georgien hat jetzt auf der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr seine Bibelübersetzung präsentiert. In Georgisch, modernstes Georgisch. Und ich habe gefragt, hattest du ein Team? Hattest du Leute, die den Text sich nochmal angeschaut haben? Hattest du Berater? Er sagte, nein, das brauchte ich nicht. Das ist meine Bibel. Ich glaube, Lukas ist anders vorgegangen. Er hatte ein Team, er hatte ein Korrektiv, er hatte Leute, die da nochmal drauf geschaut haben. Übrigens auch eine Chance für jeden Hauskreis, gemeinsam mal hinzuschauen. Nicht nur eine Blickrichtung, Perspektive zu haben. Teamarbeit. Und dann hat er sich zur Chefsache gemacht, mit höchstem Qualitätsanspruch. Ich denke, dass in Österreich der sogenannte Relotius-Skandal vom letzten Jahr auch nicht unbekannt sein dürfte. Da gab es letztes Jahr einen deutschen Journalisten, mehrfach preisgekrönt, ausgezeichnet, Klaas Relotius, 33 Jahre alt, der 2018 einen Riesenskandal ausgelöst hat. Er hat viele Reportagen geschrieben, meistens für das Magazin Der Spiegel, die ganz oder teilweise frei erfunden waren. Faszinierend zu lesen, spannend, Du denkst, du bist mittendrin in der Szene, ein ganz begabter Journalist. Aber alles im Alleingang, ohne Korrektiv, ohne Quellenhinweis, ohne Qualitätskontrolle. Aber spannend. Trotzdem fake. Falsch. Und Leute wurden beschämt, wie sie dargestellt wurden oder erfunden wurden. Schrecklich. Wie gut, dass es Lukas gibt, der anders vorgeht. Mit höchstem Qualitätsanspruch an sich selbst, mit der Überprüfbarkeit durch andere, im Teamwork, im Materialbestand. Und mit Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, nichts weglassen, was wesentlich ist. In einer Ordnung, also geordnet in einer guten, richtigen Reihenfolge der Reihe nach, in guter Ordnung und Qualität, bis ins Detail. Und auch ganz bewusst, er sagt, ich habe mich entschlossen. Ich habe einen bewussten Entschluss gefasst. So wie wir auch einen Entschluss fassen, wenn es um Thema Glaube, Taufe, auch Gemeindemitgliedschaft geht. Wir haben ja heute ein Interview gehört, das ist auch ein Entschluss, den du getroffen hast. Nicht aus Eigennutz, sondern weil jemand es für gut gehalten hat und sich für etwas erschlossen hat. Und dann sagt er, alles für dich. Aber für wen eigentlich? Schauen wir mal weiter. Ich bin zu kurz in Salzburg und Wien gewesen, um die Postkästen hier anzuschauen. Ich weiß nicht, wie es zurzeit in Österreich ist. Aber es gibt eine Aktion in Deutschland, die auf öffentliche Postkästen diesen Aufkleber drauf macht. Nur Liebesbriefe. Also in Tübingen gibt es zig dieser Postkästen. Ganz viele, auch an der Hauptpost, an der zentralen Poststelle. Nur Liebesbriefe. Das ist für mich eine Erinnerung, in dem Moment nochmal zu überlegen, was ich da eigentlich einwerfe. Denn nicht jeder Brief ist ein Liebesbrief und auch nicht jedes E-Mail ist ein Liebesmail. Vielleicht auch damals zu überlegen, was werfe ich ein oder sende ich ab. Natürlich schreibt mein Finanzamt keine Liebesbriefe. Das ist manchmal notwendig. Ja? Aber es dürften durchaus mehr Liebesbriefe sein. Also schreib mal wieder. Das Lukas-Evangelium hat eine ganz hohe, wertschätzende, individuelle Ausrichtung. Er schreibt fast förmlich, sehr geehrter Theophilus. Bei WhatsApp würde es heißen, hey. Oder in einem E-Mail unseres Jugenddiakons, hey. Ich bin in manchen Dingen noch sehr förmlich, sehr geehrter. Oder lieber, oder so. Ja? Sehr geehrter, hochverehrter Theophilus, schreibt der Lukas. Es gibt ja manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir etwas persönlich nehmen, wenn es uns trifft oder berührt. Diesen Anspruch hat das Lukas-Evangelium auch im guten Sinne. Das Lukas-Evangelium kann und muss man persönlich nehmen. Genauso ist es nämlich gemeint und in dieser Absicht geschrieben. Das Lukas-Evangelium ist so ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief eines Menschen, der von Gott tief berührt ist. Ein Liebesbrief eines Menschen, der von Jesus zutiefst begeistert ist. Ein Liebesbrief an einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Theophilus. Sehr geehrter Theophilus. Es klingt sehr förmlich, ist es aber nicht, sondern Zeichen höchster Wertschätzung des Empfängers und Adressaten. Dazu noch dieser Name. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Theophil ist. Theophil. Ich muss gestehen, ich bin's. Ich bin Theophil, weil ich Gott liebe. Das steckt nämlich hinter diesem Namen. Theophil. Gott lieben. Und an einen von Gott geliebten Mensch. Man kann es ja durchspielen, auch ein von Gott geliebter Mensch. Das bin ich auch. Ich bin Theophil in dem Sinne, dass Gott mich liebt. Bin nicht nur Schokophil. Das fällt mir jetzt in der Fastenzeit besonders auf und ist sehr schwierig im Moment. Aber es kommt ja Ostern, da muss ich mich etwas gedulden. Also, Theophil sein, Gott lieben und von Gott geliebt sein. Also, an einen theophilen Menschen geschrieben, von einem theophilen Menschen. Toll. Ein Dokument für Theophilus, einen theophilen Menschen, den Gott liebt. Und ich glaube, darum geht es im Evangelium und in der Bibel, dass Menschen Gott kennen und lieben lernen. Wer das möchte, Gott kennenlernen, Gott lieben lernen und sich selbst als Gottes geliebten Menschen zu erkennen, für den ist das Lukas-Evangelium bestens geeignet. Ganz persönlich, als Liebesbrief der Liebe Gottes. Gott sei Dank, dass der Lukas dieses Evangelium auch mit diesem schönen Vorwort geschrieben hat. Das haben die anderen Evangelien nämlich nicht. Hier ganz persönlich. Schauen wir weiter. warum ich die Bibel liebe. Damit verbunden vielleicht auch ganz kurz die Frage, müssen wir eigentlich an die Bibel glauben, an dieses Buch mit 1000 Seiten oder mehr? Müssen wir an die Bibel glauben? Oder gilt vielleicht darüber hinaus das, was die Barmer Theologische Erklärung vor 85 Jahren formuliert hat, in einer schwierigen Zeit in Deutschland, im Dritten Reich, in der Nazizeit? Dort schreibt man in der Barmer Theologischen Erklärung zum Wort Gottes Folgendes. Jesus Christus, damit fängt es an, Jesus Christus, wie er uns von der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, weil es darum geht, wie Gott sich in Christus offenbart. Und das Evangelium beschreibt das in wunderbarer Weise. Denn so kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest, schreibt der Lukas. Er sagt, überzeug dich, schau nach, überprüfe es, binde deinen Glauben nicht an Menschen und ihre Meinungen. Frag nach. Ich weiß noch, wie wir hier in der Mollertgasse Taufseminare durchgeführt haben und auch getauft haben. Der Hinweis war immer, binde deinen Glauben und deine Taufe nicht an den Pastor, wer auch immer zurzeit Pastor ist. Ich freue mich, dass ihr den Didi habt. Das war auch mein geheimer Favorit, obwohl ich mich da nicht eingemischt habe in die Berufung. Ich freue mich sehr, weil wir gut zusammengearbeitet haben, all die Jahre. Binde deinen Glauben nicht an Menschen, nicht an den Pastor, nicht an die Gemeindeleitung, nicht an den Bund, nicht an die Freikirchen. Binde deinen Glauben an Jesus Christus, aber lebe deinen Glauben dann auch in einer Gemeinde Jesu vor Ort, weil es die Christen im Miteinander braucht, die das Wort Gottes teilen und Gott im Mittelpunkt haben. Schau nach, überprüfe, binde deinen Glauben nicht an Menschen und ihre Lehrmeinung. Übrigens ist es auch das Ziel jedes Theologiestudiums, die Fähigkeit zur theologischen Urteilsbildung und auch Ziel unseres Bibellesens daheim oder im Hauskreis, dass wir mündig werden im Glauben, dass wir wissen, was man glaubt und leben, wie man glaubt. Also bitte kein selektives Bibellesen mit Lieblingstexten, die einen Vers zum Beispiel aus dem Zusammenhang rauben und zu einer exklusiven Lehre erheben. Man kann ja Bibelverse fantastisch benutzen, um damit eine ganze Theologie zu begründen, die aber in dem Moment in sich zusammenfällt, wo man die Bibel mal im Zusammenhang liest. Kein selektives Bibellesen mit Bibeltexten, die ausgrenzen, was uns unangenehm erscheint und wir es lieber nicht wissen wollen. Kein selektives Bibellesen, das wir als Munition gegen andere, vorzugsweise Christen übrigens, verwenden, um ihnen den Glauben abzusprechen. Kein selektives Bibellesen, die uns zu Rezensenten der Bibel macht und dabei Wesentliches übersehen. Kein selektives Bibellesen mit Lieblingstexten, die die eigene Überzeugung gerne belegen, anstatt mal zu hinterfragen. Das heißt, wer steht über und unter dem Wort Gottes? Also, überzeug dich. Herzliche Einladung zum Bibellesen. Ich finde es faszinierend. Ich entdecke immer noch Sachen, die ich noch nie so gesehen habe. Also mit der Bibel bin ich halt seit Jahrzehnten vertraut. Aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich dachte, habe ich noch nie gelesen. Und das stand da aber schon immer. Und ich habe das Evangelium schon mal gelesen und den Brief. Aber was steht da? Ich sehe es zum ersten Mal. Komisch. Kommen wir mal zum Schluss. An dieser Stelle herzlichen Gruß von Thomas Plassmann, dem Karikaturisten, der mir die zur Verfügung gestellt hat, diese herrliche Karikatur. Das Ergebnis selektiven Bibellesens oder einer Jefferson-Methode ist, dass man sich seinen Glauben zusammenbastelt und dann drunter schreibt, mein Glaube. Wie schön, dass Thomas Plassmann das in der Karikatur so auf den Punkt bringt. Aber so soll es ja gerade nicht sein. Sondern wie gut, dass es Menschen wie Lukas gab, die seriös, mit höchstem Qualitätsanspruch überprüfbar und nicht jenseits der Kritik den Liebesbrief Gottes mit dem Evangelium von Jesus Christus niedergeschrieben haben. Übrigens dann auch mit einer Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Dabei war der Lukas souverän genug, andere Evangelien wie Markus und Matthäus und andere Überlieferungen, die sich auch woanders finden, sowie ganz eigene, selbst recherchierte Ereignisse nebeneinander stehen zu lassen und das zu einem Großen und Ganzen zusammenzufügen. Wie gut, dass es das Lukas-Evangelium gibt, das uns als von Gott geliebte Menschen, als Theophil anspricht, wie ein Liebesbrief. Also mehr Liebesbriefe. Wie gut, dass das Lukas-Evangelium gibt, das uns einlädt, Gott, der im Zentrum des Geschehens der Geschichte steht, zu kennen und auch lieben zu lernen. Wie gut, dass es das Lukas-Evangelium gibt, das uns selbst den Stab des Staffelläufers in die Hand gibt und sagt, tragt es weiter. Dass es diese Gemeinde gibt seit 150 Jahren, hat auch damit zu tun, dass Edward Millard, der Kolporteur der British Foreign Bible Society, nicht aufgegeben hat, in Österreich seine Bibeln und das Volk zu bringen. Bis dahin, dass Bibeln auch beschlagnahmt und sein Depot geräumt wurde und er außer Landes gewiesen wurde. Er hat nicht nachgelassen. Ich denke, an der Stelle ist es auch der Bibel zu verdanken, dass es diese Gemeinde heute gibt. Das hat seine geschichtliche Dimension noch an dieser Stelle. Und wie gut, dass es das Lukas-Evangelium gibt, um das Evangelium, das Wort Gottes, in Person weiterzutragen. Jesus Christus. Als geliebte Menschen zu geliebten Menschen. Als Menschen, die Bibel kennen und lieben lernen. Und jetzt die allerletzte Folie. Warum ich die Bibel liebe, ist eine Frage an jeden von uns. Und da gibt es ganz individuelle Antworten. Aber es ist gut, sich diese Frage mal zu stellen, um sich selber als von Gott geliebten Menschen zu begreifen und andere auch als Gottes geliebte Menschen zu sehen. Warum ich die Bibel liebe. Also zum Schluss die Frage, welchen Grund gibt es eigentlich für dich, die Bibel zu lieben und dich von dem Gott lieben zu lassen, von dessen Liebe die Bibel berichtet und in dessen Liebesbeziehung du eingeladen bist. Wie gut, dass es diese Liebesbriefe und das Lukas-Evangelium gibt. Amen.